Ihr hört das freie Senderkombinat FSK auf 93,0, 101,4 im Kabel und über den Livestream, zu dem wir jetzt gerade feststellen müssen, immer noch leider, dass er nicht funktioniert. Wir haben ein Serverproblem. Aber in der Luft hört ihr uns über die 93,0. Radio halt. Verbunden sind wir heute im Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen mit auf der Einleitung Helga Obens. Helga, du stellst dich vielleicht kurz vor. Tag. Guten Tag.
Tag, da bin ich.
Für die für das Auschwitz-Komitee Hamburg.
Ja, exakt, für das Auschwitz-Komitee.
Und auf der anderen Leitung mit Thomas Kapernick für die Arbeitsgemeinschaft 9 Gamme.
Genau, das ist richtig. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne. Vielleicht zunächst zu euren Zusammenschlüssen und Arbeitsfeldern, Helga. Das Auschwitz-Komitee in Hamburg arbeitet, meine ich, seit Beginn der 90er Jahre.
Ja, da will ich vielleicht noch leicht korrigieren. Also 1986 erst wurde das Auschwitz-Komitee gegründet. Mhm. Es gab eine, oder gibt auch immer noch eine Lagergemeinschaft, die aber sich tatsächlich nur um diese Zusammenhänge gekümmert hat und auch nicht die politischen, nicht sich ganz aktiv in die politischen Zusammenhänge einmischen wollte. Und da haben der unglaublich wunderbare Peter Gingold und Elsa Werner und Esther Bejarano und noch einige andere das Auschwitz-Komitee gegründet, um auch eine politische Stimme zu haben. Ja, seitdem sind wir aktiv, ich glaube ja seit etwas über 20 Jahren und seit 30 Jahren verbunden dem Komitee. Ah, ist eine harte Arbeit, eine tolle Arbeit. Wir finden, ja, wir brauchen übrigens immer gerne noch Zulauf in so einem Umfeld, wie ich das jetzt, sage ich das mal. Wir müssen auch mehr werden. Und wir sind natürlich in Hamburg ansässig, aber wir sind sozusagen das offizielle deutsche Komitee, das Komitee in der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Ja, also ja. Wir können immer noch Zulauf gebrauchen und das ist jetzt, damit will ich Schluss machen.
Erstmal, Thomas, die Arbeitsgemeinschaft 9 Gamme, vielleicht stellst du dir auch kurz vor.
Die gibt es schon, die gibt es deutlich länger. Die wurde als Verband der Überlebenden und Angehörigen von Häftlingen verfolgten des KZ 9 Gamme schon 1949 gegründet, ja, und hat diese sehr lange Geschichte. Inzwischen, ja, Fritz Brinkmann ist sicherlich im Hamburger Raum noch sehr bekannt. Fritz Brinkmann war der letzte aktive Überlebende, der in unserer Arbeitsgemeinschaft eine große Rolle gespielt hat, wenn hier Esther Bicherano genannt wird, für das Auschwitz-Komitee. Das war Fritz für uns. Und ja gut, die Arbeitsgemeinschaft 9 Gamme kümmert sich jetzt um versammelt Angehörige, Nachkommen und aber natürlich auch Menschen, die sich generell für die Gedenkstättenarbeit in 9 Gamme, den Außenlagern von 9 Gamme interessieren. Auch die sind bei uns herzlich willkommen. Und ja, es gibt ja leider so einen Verband von Stutthof-Häftlingen nicht in Deutschland. Das war zum Beispiel auch ein Grund, warum wir uns dann entschlossen haben, so eine Art Prozessbeobachtung zu organisieren oder
Ja, und damit hast du das Stichwort genannt, unseres heutigen Zusammenkommens, der Stutthof-Prozess. Wir haben so 3 oder 4 Mal im Nachmittagsmagazin auch von einzelnen Prozesstagen her berichtet. In dem Stutthof-Prozess und in den Berichten hat sich nochmal deutlich herausgestellt, der Vernichtungswille der Nazis. Das Lager selbst war ein Vernichtungslager. Die Häftlinge, die am Schluss vor der Roten Armee sozusagen dort durch die Wachmannschaften herausgeholt worden sind, sind noch auf dem Weg von dort reihenweise umgebracht worden. Und in dem Stutthof-Prozess wird verhandelt gegen einen Wachmann, Bruno D., der mir so darstellt, dass er eigentlich an den Vernichtungen, an den Tötungen nicht beteiligt gewesen ist. Vielleicht könnt ihr das erst einmal so ein bisschen rekapitulieren.
Ja, da würde ich vielleicht mit anfangen. Es war so unglaublich. Er stellte sich da als ein Mann, als ein junger Mann, der damals mit 17 Jahren dann eingezogen wurde, der keinen anderen Ausweg gesehen hat und natürlich seinen Dienst getan hat und immer nur seinen Dienst getan hat und nichts Unrechtes getan habe. Niemals hätte er geschossen. Er hat da einfach nur auf seinem Wachturm gestanden und eigentlich er hat auch nichts gesehen. Er hat auch nicht die Hunde gehört. Das hat mich so besonders beeindruckt, denn alle Aussagen der Überlebenden, die irgendetwas schilderten aus der Zeit, die hatten alle Hunde gehört. Aber er auf seinem Wachturm hatte keine Hunde gehört. Und er will eigentlich jetzt, empfindet es nach wie vor als äußerst ungerecht, als alter Mann nur noch in seiner Rentnerruhe gestört zu werden. Er habe schwer gearbeitet, er sei und jetzt Lebensabend habe er sich anders vorgestellt, war das etwa wörtlich. Und außerdem, er hätte keine Chance gehabt, er sei, in anderen Worten, autoritär erzogen und er konnte sich dem Ganzen nicht entziehen und getan habe er doch auch nichts. Das Problem ist für mich und für uns alle gewesen, dass er das sagte, nicht mit einem Hauch von Emotionen für die Überleben oder für die Betroffenen, für die Gefangenen. Er hat einmal gesagt, ja, die taten ihm leid. So eine Bemerkung hat er einmal gemacht. Ich war etwas über 20 Mal bei diesen Sitzungen da und dann kam ja Corona. Also das ist ein Eindruck gewesen, ich glaube, wir müssen uns nachher noch therapieren. Zu dieses Weggucken, dieses Sagen, ja, mit 17 konnte ich doch nicht anders. Das ist die Sache. Ich habe dann immer nur an diejenigen gedacht, wie hieß er doch schnell, der junge Mann, der hier ermordet wurde, nachher mit 18, glaube ich, schon ermordet wurde und sehr wohl Widerstand geleistet hat. Naja, soweit dazu. Es ist ein ziemlich grauseliger Eindruck, wenn man ihn hat, wenn man nicht es gewohnt ist, solchen Prozessen beizuwohnen. Das kann ich wirklich nur sagen.
Mhm. Thomas? Vielleicht,
ja? Kurze Ergänzung. Also es ist ja schon einer der letzten Prozesse und das ist etwas kurios, dass er überhaupt noch stattfindet, weil die meisten anderen Prozesse wegen Beihilfe zum Mord geführt werden, weil man eben auch so jemand wie Bruno Dai nicht nachweisen kann, dass er jemand mit eigener Hand ermordet hat oder mit seiner Waffe ermordet hat. Es gibt keine Zeugenaussagen, was er gemacht hat. Das heißt, man ist darauf angewiesen, was er selber erzählt. Und das ist natürlich sehr spannend, dass dieser Mensch offenbar so ein gutes Gewissen hat, dass er das Vernehmungsbeamten einfach so erzählt hat. Natürlich mit riesigen Lücken, die Helga gerade angedeutet hat, aber er fühlt sich so, als wenn er seine Unschuld beweisen kann. Das ist merkwürdig und ist auch ungewöhnlich, denn sicherlich ziehen viele andere Angeklagte die andere Karte, indem sie einen Arzt finden, der ihnen eine Verhandlungsunfähigkeit bescheinigt. Das ist in dem Alter, in dem diese Menschen sind, über 90, wahrscheinlich auch kein großes Problem, da einen netten Arzt zu finden. Und dann wird das Ganze verschoben und eingestellt. So, Deswegen vermute ich, oder vielleicht der letzte Prozess, natürlich sind diese Prozesse alle sehr spät, diese Beihilfeprozesse, und betreffen kleine Täter, also keine Täter, die in irgendeine höhere Funktion gekommen sind, die wären ja dann alle schon älter gewesen, die leben vermutlich alle nicht mehr. Also man kann das nicht so ganz ausschließen, aber der Mensch Bruno D. ist ja mit 17 eingezogen worden, also der konnte nicht Karriere machen, hatte glaube ich auch nicht das intellektuelle oder das Format dazu, um hier aufzusteigen, aber gut.
Ja. Wenn ich das höre, kommt mir so im Kopf, auch in Verbindung zu dem, was ich gestern gehört habe, da kommen wir noch drauf. Er stellt sich dort seiner Unschuld, seiner von ihm behaupteten und lebenslänglich durchgehaltenen Unschuld.
Ja.
Und will die letztendlich bewiesen bekommen durch einen richterlichen Spruch.
Ich will noch vielleicht ergänzen dazu. Ich hatte eine ganze Weile den Eindruck, dass er einen Anwalt beauftragt hat, der Arbeitsrechtler ist, weil er genau auf diesen Punkt setzt, dass er ja nur seine Pflicht getan hat und dass er ja gar nicht anders konnte. Das ist wohl jetzt nicht so bestätigt, aber das Einzige, was für mich für ihn spricht, und das war schon, ging mir schon bei Gröning vor, bei Herrn Gröning im Lüneburger Auschwitz-Prozess. Immerhin, die beiden hatten bisher, ich sag mal, haben sich getraut, überhaupt vor ein Gericht zu gehen. Sie haben sich nicht eben, wie Herr Thomas eben sagte, eben einfach mal eben unfähig, verhandlungsunfähig schreiben lassen, wie das ihnen sicherlich gelungen wäre und bei anderen ja auch passiert ist. Also sie haben immerhin vielleicht auch in der Hoffnung, dass sie ja sich eben diese Unschuld beweisen lassen wollen, wie du eben sagtest, dass sie davonkommen im wahrsten Sinne des Wortes. Und auffällig ist auch, um das vielleicht auch mal zu erwähnen, dass die Mitglieder viele Mitglieder seiner Familie ihn stets begleiten, sozusagen, den alten Mann. Das ist ja so eine Sache. Er ist natürlich ein kleines Licht, das winzige Rädchen. Und das ist ja etwas, wenn du da stehst, wenn du da sitzt und dir das anguckst, das klassische Wort, die Kleinen fängt man und die Großen lässt man laufen, passt so gut, aber alle Kleinen müssen auch sicher sein, dass bei Mithilfe sie vors Gericht gestellt werden, und zwar überall und zu jeder Zeit. Jeder, der sich an solchen Verbrechen beteiligt. Das ist so unser Credo dabei. Dass auch das Ganze zur Abschreckung dient, dass niemand davon kommt, und auch wenn es dann ein Dreivierteljahrhundert später ist.
Und das überrascht natürlich jetzt uns nicht, dass die Zeugen und Zeuginnen, die einen großen Anteil an diesem Verfahren haben, die zum Teil angereist sind, zum Teil mit Videoschalte dann zugeschaltet worden sind. Man konnte unter Corona-Bedingungen natürlich erst recht nicht aus Israel anreisen, und es haben auch nur sehr wenige von diesen Nebenklägerinnen genannten überhaupt sich noch in der Lage gefühlt, eine Zeugenaussage zu machen. Aber die haben ihm natürlich diese Unschuld nicht abgenommen. Die haben die Situation ganz anders beschrieben, als er sie beschrieben hat, wo er sie mit verharmlosenden Worten beschrieben hat, auf dem Wachturm stehen und mal zugucken, wussten die ziemlich genau, welche Gefahr auch von diesen Wachleuten ausgeht, wie viel Angst sie vor ihnen haben müssen, und dass diese Wachleute auf keinen Fall ihnen menschlich gegenübertreten würden, wenn sie weglaufen würden, wenn sie Not haben, dann wussten die Verfolgten, die Opfer, was von diesen Menschen droht, so. Und ich glaube, das ist immer noch so. Also diese riesige Unterschied im Menschlichsein zwischen einem Wachmann und einem Verfolgten, die ist auch nach 75 Jahren im Sprachgebrauch, im Wortgebrauch, hat sich die nicht geändert, und auch in der Menschensicht.
Ja. Sind von den ZeugInnen dort konkrete Fälle genannt worden? wie diese Wachleute agiert haben?
Oh ja, das ist teilweise, also ich muss euch muss sagen, ich kann das kaum schildern. Das waren Fälle, wo also meine Ausdrucksfähigkeit und der Möglichkeit, das zu sagen, so jetzt ins Telefon, ich glaube, ich kann das nicht. Vielleicht, Thomas, möchtest du das sagen. In jedem Fall, sie waren alle am Ende der Kräfte und eine junge Frau schilderte, wie sie mit ihrer Mutter reinkam nach Stutthof und sofort wusste, was hier los war. Und die Hunde hörte übrigens. Aber das sind Sachen, ich schaffe das nicht, das zu erzählen, das muss ich sagen. Es waren sehr genaue Erinnerungen, sehr detaillierte Erinnerungen von den Leuten, die also mir die Sprache rauben, auch jetzt immer noch. Vielleicht, Thomas, kannst du das erzählen?
Ja, man kann das, denke ich, nur so andeuten, weil auch diese Schilderungen natürlich vor Gericht gemacht worden sind, die sollen der Wahrheitsfindung dienen und die sollen jetzt nicht die Situation wieder intensiv heraufbeschwören. Ja. Das wollen diese Zeugen auch nicht. Vielleicht das ist jetzt vielleicht so, nur klingt so anekdotisch, aber also tatsächlich hat sich der Bruno D. Vom Wachturm aus mal nach dem Dienst neugierig, wie er war, in das Krematorium begeben, was er durch Geruch und das war offensichtlich ein Ort, den Bruno D. auch interessierte. Jenseits seines Dienstes, den er abreißen musste, wie er sagte, der ihn langweilte. Und dann hat er sich mal was anschauen wollen und ist ins Krematorium gestiefelt und wurde von einem Häftling aufgeklärt, was dort passierte, dass dort im Leichen lagen und dann verbrannt wurden. Okay, das wusste er. Und eine gegensätzliche Erinnerung hat eben ein Zeuge, der den Job hatte, das klingt jetzt auch wieder ganz doof, der in das Krematorium rein musste, in den Ofen rein musste und dort die Knochenreste, die Aschenreste rausholen musste, die zum Teil noch heiß waren und dann in einer Grube beseitigen musste, wie Abfall, nicht wie die Reste von Menschen, sondern einfach in eine Grube befördern musste. Und ja,
und der sagte,
das ist
dann
so
noch
gegensätzlich, ja, das kann man, ja.
Und er sagte noch, dieses war ein guter Capo, diese Knochenreste, auf die er dann will, sagte er, das war ein guter Capo. Ja, so viel. Also sagte der Gefangene zu Bruno D. Ja. Ja, das ist, wir haben schon gesagt, die immer mal wieder drin waren. Wir waren froh, dass wir die anderen von uns hatten, die mit denen wir sprechen konnten. Ihr wisst ja, eigentlich durfte man ja diesen Prozess nicht besuchen, weil es ja unter Jugendgerichtsbarkeit fiel, weil Bruno D. 17 bzw. 18 war zur Tatzeit. Und dann eben auch er ja alle Vorzüge der Gerichtsbarkeit hier genießt. Da er wurde eben als jugendlicher Täter behandelt und auch oft in Watte gepackt, hatte ich am Anfang besonders den Eindruck, damit er ja durchhält. Wie gesagt, aber er hat immerhin sich überhaupt gestellt, in der Hoffnung, vielleicht sich reinwaschen zu können. Das muss ihm aber relativ bald klar gewesen sein, dass ihm das nicht gelingt. So viel wird er wohl auch gesehen und erfahren haben. Und auch muss ich sagen, wir warten jetzt immer noch drauf, dass er wenigstens bei seinen sogenannten letzten Worten am 20. dabei sein kann. Ich habe auch da das zweifelhafte Glück, eins von diesen Losentscheidkarten gezogen zu haben. Wir haben dann eben entweder einige über Presse Ausweise und einige eben über die Zugehörigkeit zu diesen, zu unseren Vereinigungen Zutritt bekommen. Es waren nur wenige, die immer rein konnten. Und ganz, ganz großartig war, fand ich, dass wir es immerhin geschafft haben, die meisten Verhandlungstage zu protokollieren. Mhm. Da ist auch Thomas ein Held gewesen.
Ich habe noch mal die Frage an euch beide. Wie ist der Kontakt zu Zeugen, Zeuginnen? Ist der überhaupt gegeben? Seid ihr im Kontakt? Und wenn ja, welche Möglichkeiten des Austausches vor der Aussage wahrscheinlich weniger, aber nach der Aussage sind gegeben?
Nein, die sind... Also zum Glück, oder denke ich mal, werden die wenigen Zeugen, Zeuginnen, die nach Hamburg gereist sind, ganz gut abgeschirmt. Also die sollten auch nicht irgendwie lange von der Presse noch interviewt und in die werden. Das ist für die alle eine Extremsituation für diese alten Menschen. Zum Glück werden sie halt von Angehörigen begleitet und die sind dann mit ihren Anwälten haben die sich an einen ruhigen Ort begeben. Also sie hatten, das war gar nicht möglich, also mir jedenfalls nicht möglich, obwohl ich versucht habe, nochmal mit allen zusammenzutreffen. Es gab eine Ausnahme, es gab diesen etwas zweifelhaften Fall von Moschel Peter Loth, der ja im Januar, Dezember auch vom Spiegel sehr, sehr sehr publik gemacht wurde, wo sich herausstellte, dass Moschel Peter Loth annimmt, das jüdische Vorfahren von ihm, also Eltern, seine Mutter, im KZ Stutthof war, aber das stellte sich ziemlich schnell heraus oder stellte sich auch durch die Spiegelrecherchen heraus, dass das nicht so war, dass er zwar eine Mutter als KZ Stutthof-Häftling hatte, aber diese anderen Beitaten der Geschichte nicht stimmten. Und also das lag sicherlich auch so ein bisschen daran, dass dass da nicht genau geprüft worden ist. Also mit ihm war ein Treffen möglich, aber ich habe mir so ein Video angeguckt von ihm vorher, das hat mich nicht so richtig überzeugt, dass das so ergiebig ist, weil er offenbar Riesenprobleme hat mit seiner eigenen Geschichte, sich der wirklich anzunähern. Und die anzunehmen und nachzuschauen. Ich glaube, das ist schon ein Problem für viele Nachkommen, dass sie da sich auf sehr dünnem Eis bewegen und sich lieber eine schützende Geschichte zurechtbauen, so wie Moschel Peter Loth, anstatt irgendwie dann herauszufinden, was wirklich passiert ist, was den Vorfahren angetan worden ist, ihren Eltern angetan worden ist. Das war vielleicht eine etwas kuriose Erfahrung dieses Prozesses.
Ja, ich hätte da vielleicht noch was zu ergänzen, wenn das für euch in Ordnung ist. Es war ja so, dass am 9. Dezember 2019 Esther Bejarano da war beim Prozess. Das erste Mal, dass sie überhaupt einen Prozess besucht hat, einen NS-Prozess. Sie wollte es nicht. Wir haben ja ehrlich gesagt auch versucht, davon abzuraten. Aber es kam eben so, wie es kommen sollte. An dem Tag hat ein israelischer Zeuge ausgesagt, der übrigens an dem Tag, man stelle sich vor, seinen 50. Hochzeitstag hatte und seine Frau und seine Familie mitgebracht hatte. Und wir haben alle gelitten. Das sah man ihnen allen an. Für Esther Bejarano, also aus ihr brach es dann wirklich heraus, als sie von den Journalisten, die da reichlich an dem Tag da waren, umringt wurde, sagt sie, das ist alles eine Farce, sagte sie. Und das ist für mich, als wir das hörten, es war wirklich es war wirklich ein Schmerz, der da deutlich zu hören war. Sie sagte eben, der hat alles gewusst. Alle haben alles gesehen und alles gewusst, was da in den KZs, der im KZ passierte. Und für sie war dann auch immer in dem Moment war so dieses Unverständnis, dass man da eben 75 Jahre danach und so spät erst aus ihrer Sicht anfing, die Prozesse zu beginnen und dass die Täter nicht schon längst gestellt waren. Das ist also, es hat sie sehr, sehr berührt, sehr mitgenommen. Wir haben uns wirklich Sorgen gemacht. Und an dem Tag war aber auch so, dass der israelische Zeuge eigentlich mit ihr essen gehen wollte. Ne, das war so geplant, aber es war einfach nicht möglich. Also die Gesamtverfassung, sowohl von beiden, die da, also sowohl des Zeugen als auch es, das macht es einfach nicht möglich. Das war nicht möglich. Und ansonsten hat es kleine briefliche Kontakte und Mailkontakte gegeben. Ihr wisst ja, auch die alten Überlebenden sind immer wieder gerne sozusagen am Telefon oder per Mail aktiv.
Ich frage deswegen so gezielt, sowohl aus der konkreten Berichterstattung, aber auch aus sonstigen Erfahrungen ergibt sich, dass das so wie du das gerade geschildert hast, wird es bei Esther ja ganz, ganz deutlich.
Ja.
Das ist ja ein doppeltes Wiedereinstürzen in diese Hölle.
Mhm.
Und zwar das Doppelte, also erstmal das Konkrete, Eigene, die Konkrete, das Selbsterfahrenhabende wird neu hervorgeholt.
Ja. Retraumatisierung, ja.
Und dazu kommt, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, diese Kälte einer Instanz, die nicht annähernd, in der Lage ist, sich in diese Situation zu begeben, dieser Menschen und das damalige Geschehen. Ich weiß nicht, ob das Gericht das überhaupt hat rüberbringen können mit der sogenannten Objektivität eines solchen Verfahrens. Dann überhaupt noch irgendwie sowas wie den Menschen dort vermitteln zu können, dass sie mit ihrem Leiden wahrgenommen werden.
Willst du dazu was sagen, Thomas?
Ich sehe das nicht ganz so kritisch.
Ja.
Oder,
ja.
Ich denke, die Richterin hat da schon, also wenn man sich Prozesse von Protokolle von früheren Prozessen gegen Täter anguckt, dann wurden die Verfolgten da viel, viel schlechter behandelt, dann wurden die auf irgendwelche Nachweise, wann was war und was sie genau gesehen haben und ob das wirklich so war, darauf festgenagelt. Das ist ja aber auch nicht mehr nötig, weil es eben nur um Beihilfe zum Mord geht und nicht um eine konkrete einzelne Mordhandlung zum Glück. Oder nicht nur zum Glück, sondern auch durch Juristen oder Anwälte erkämpft diese neue Rechtsprechung. Darauf muss man hinweisen, dass das nicht die Justiz alleine gemacht hat. Aber natürlich, die ganze Dimension, die Situation da in einer halben Stunde, in einer Stunde mit Übersetzung im Gerichtssaal, dann das ist natürlich eine Extremsituation für alle Zeugen, Zeuginnen. Das ist extrem schwierig, ja. Und ich wüsste aber auch nicht genau, wie man das sehr viel besser machen könnte, außer natürlich an der Schulung, in Gesprächsführung und in der Schulung. Empathie gibt es ja nicht, aber okay.
Das war aber auch gestern, ihr habt ja gestern diese Videokonferenz gemacht. Da war das ja auch Thema, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Die die spezielle Situation eines solchen Verfahrens, eines solchen Prozesses, um die Vorbereitung der juristischen Institution.
Ja.
Könnt ihr darauf noch kurz Bezug nehmen? Auf,
Also Thomas hat ja schon gesagt, dass tatsächlich so nach den Maßgaben von deutschen Gerichten da schon gerade bei den Anwälten und bei dem Gericht selbst, bei der Richterin selbst, durchaus immer sozusagen auch das Entsetzen mitschwang. Das war durchaus nicht immer, aber häufig. Da ist immer die Frage, es wurde gestern auch noch wieder gesagt von einer der Prozessbeobachterinnen und auch die Anwältin hat das verstärkt, dass Fragen gestellt wurden vom Gericht über Tatsachen an die Überlebenden, die allen bekannt sind. Da wurden also sozusagen gerichtsbelegte Sachen wurden nochmal abgefragt und da wurden sozusagen in den Wunden gebohrt, in einigen Fällen, das wäre nicht nötig gewesen. Ansonsten, man soll sich natürlich im Klaren sein, diejenigen, die da waren, die dahin gegangen sind, die machen das, weil sie nicht anders können. Sowas wie Eva Fahidi, die ja jetzt dieses Mal nicht hier sein musste, weil sie ja in Auschwitz und in anderen KZ waren. Ihr wisst euch vielleicht noch, die war 2015 bei uns zu Gast und hat da eben dieses unglaubliche Wort gesagt. Wir wollen eben, ja, der sich berät eben auf keine Rache, sondern wir wollen Gerechtigkeit. Und da ist natürlich mehr die Frage, was ist Gerechtigkeit? Da kann man lange drüber sinnieren, was ist denn das überhaupt? Aber den Überlebenden, die da waren, die konnten nicht anders, die fühlten sich natürlich getrieben und wie auch Esther das oft sagt, es ist mein Auftrag, das zu tun und so lange davon zu berichten, was gewesen ist, damit es nie wieder passiert. Und das ist übrigens auch in etwa der Titel unserer Veranstaltung, die wir im November hoffentlich live dazu machen können, über eben unseren Auftrag. Aber die können nicht anders, sie müssen es berichten und ich glaube, für jeden bedeutet das eine unglaubliche, sagen wir mal, Rückkehr in diese furchtbaren Zeiten.
Thomas hatte eben angedeutet, es ist ja erst, ich weiß gar nicht, 5 Jahre oder so, überhaupt möglich, auch die Beihilfe anzuklagen. Ich vermute, dass viele den Fritz Bauer Film kennen und dadurch darüber wissen, wie schwierig das war, überhaupt die Nazi-Verbrechen zur Anklage zu bringen in Deutschland. Und so ein paar kleine Momente daraus sind eben ja auch genannt worden. Vielleicht könnt ihr nochmal nachzeichnen, wie es überhaupt möglich geworden ist, auch die Beihilfe, die Mittäterschaft zur Anklage zu bringen und zur Verurteilung.
Willst du was sagen, Thomas?
Ja, ich kann mal anfangen. Du kannst mich ja gerne ergänzen. Also so, ja genau, es war ja eher das ist ein bisschen ein Inside-Job von einzelnen Juristen, Rechtsanwälten oder auch im Staatsdienst befindlichen Menschen wie Thomas Walter oder Professor Nestler, die diesen Weg ja ausgetüftelt haben und dann durchgekämpft haben, dass dem Jan-Juk-Verfahren war das erste Verfahren, wo ja auch dann kein Zeuge mehr gefunden werden konnte, der diesen Ivan Demjanjuk zweifelsfrei identifizieren konnte oder ihm einer Bluttat bei einer Bluttat beobachtet hat, ist ja auch kein Wunder. Also diese viele KZ-Häftlinge haben auch diesen Prozess berichtet, ehemaligen Häftlinge haben berichtet, dass sie gar nicht den Tätern in die Augen schauen durften. Das war viel zu gefährlich. Also die jetzigen Zeugen und Zeuginnen, die einfache Häftlinge waren, weit weg und durften und sahen sehr wenig und sind nicht in der Lage, einen Täter zweifelsfrei zu identifizieren. Deswegen kommen auch einige Täter davon, die heute noch leben, wie Frau Michnia, die in Hamburg gelebt hat. Da ist keine Zeugin mehr, die sagen könnte, sie war bei dem Todesmarsch dabei und hat dort Dienst getan und sie entzieht sich auf diesem Wege des Verfahrens. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, also Demjanjuk und dann das einzige Verfahren, das eben jetzt abgeschlossen wurde, wo die Revision auch abgeschmettert wurde, ist das Verfahren gegen Gröning, das Lüneburger Verfahren gegen den Auschwitz-Täter, der da als der die Kasse machte, der die
Gröning, der, ja, die, das war Gröning, Gröning,
genau,
ja.
der den Besitz der Häftlinge dokumentiert hat und nicht sicher ist, ob er, wie aktiv er bei der Selektion war, also ob er dort wirklich, das will ich nicht vertiefen, aber eben auch der hat vermutlich keinen Häftling geschlagen, keinen Häftling misshandelt, aber dazu beigetragen, dass alles so gelaufen ist und die Drohkulisse, die Einschüchterungskulisse, die Gewaltkulisse mitgestaltet hat, der die Häftlinge ausgeliefert waren und die Fluchten und Ausbrüche verhindert haben oder sogar Angriffe gegen die SS-Leute unterbunden haben. Ja, dazu zählte dann jeder einzelne von den SS-Leuten, auch wenn er vielleicht nur am Rande stand und sonst im Büro saß. Das ist eigentlich vielleicht das, was man jetzt unter Beihilfe heute anklagen kann.
Bei Gröning will ich nur noch ergänzen. Es ist ja von der ganzen SS-Aufstellung her nachgewiesen worden und von den überlebenden Zeugen, dass jeder SS-Mann im Wechsel auch mal an der Rampe stehen musste. Also diese Tatsache, dass auch Gröning mal an der Rampe war, nicht regelmäßig, weil er ja die Kasse machen sollte, das heißt, weil er die Wertsachen überwachen musste, würde ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Also er war da, aber was uns gestern, also wir leben ja immer davon, Fritz Bauer und seine unglaubliche Aufwand in diesen Auschwitz-Prozess zu führen, ist so ein Datum. Das ist schließlich erst in den 60ern gewesen und wir haben dann uns eigentlich ja alle, hätten uns alle wundern können, dass dann lange nichts war. Erst wieder irgendwie begann es dann 2005, 2006 etwa mit dem Abschluss des Demjanjuk-Prozesses. Der ist ja dann irgendwann vorzeitig gestorben nach der Revision. Aber dann war ja nichts. Und gestern haben wir das ja auch mal angesprochen. Die Anwältin wusste, dass auch im Jahre 1950 schon Menschen, SS oder andere Leute verurteilt worden waren oder mindestens angeklagt worden waren, die in einer ähnlichen Beihilfesituation gewesen sind. Und dazwischen liegen dann eben, ich glaube, das war sogar der Journalist, der gestern, der Andreas, dazwischen lagen 55 Jahre, bis tatsächlich dann wieder was passierte. Man stelle sich's mal vor, also in dem von 1950 bis 2005 war nichts, mit Ausnahme dann des Auschwitz-Prozesses. Und gestern haben wir dann auch darüber nachgedacht und es wurde gesagt, diejenigen, wer saß dann in den Gerichten, wer saß auf den Richterstühlen, wer hatte zu sagen und auch später noch in den vielen Jahrzehnten nach dem Krieg war es doch so, dass die Doktorväter und die sonst was auf den entsprechenden Lehrstühlen saßen und es einfach man es einfach auch so hat gehen lassen. Auch wenn wir jetzt natürlich sehen, dass bei den Gerichten Bemühungen sind, anders zu handeln, aber es ist immer noch zu wenig. Und vorhin zu diesem Fall mit Retraumatisierung bei Fragen, die Überlebenden retraumatisieren könnten. Auch da wäre es natürlich gut und richtig, wenn auch die deutschen Juristen, die Richter da entsprechend ausgebildet werden würden, wie wir gehört haben, es in anderen Ländern in solchen Fällen ist. Also dass man da vielleicht auch noch nachfasst und da inzwischen mal gelernt haben sollte bei den deutschen Gerichten.
Da wurde ja gestern das Den Haager Kriegsverbrechertribunal genannt als Beispiel einer ganz anderen Professionalität. Jetzt nochmal zurück. Bei dem Gröning ist mir in Erinnerung, dass der ähnlich argumentiert hat wie hier der Bruno D. Er sei ja nur mit, nennen wir das mal, Verwaltungsaufgaben in diesem Zusammenhang betraut gewesen. Das ist so ein ganz ähnliches Argumentationsmuster, was irgendwie auch darauf hinausläuft, feststellen lassen zu wollen, dass er eigentlich schuldlos ist. Ich glaube, wenn ihr das so bestätigt, dann müssen wir da nicht weiter drüber sprechen.
Aber er hat vor allen Dingen ja gesagt, bei dem Angeklagten hier, bei Bruno D., ist es so, dass er sich bezeichnet als jemand, der nach 1933, die Eltern wohnten ja in der Nähe von Gdansk, also von Danzig, und so als Bauernsohn in autoritären Verhältnissen wohl auch aufgewachsen. Aber er sagte, die Familie sei dann ab 1933 ausgegrenzt worden, weil sie katholisch gewesen sei. Sie wurden also als Polacken auch bezeichnet, war eine dieser Ausdrücke. Das heißt, er versuchte das Bild zu zeichnen, selbst zu einer, zu einer verfolgten Gruppe zu gehören. Und er habe sich ja auch Kollegen gehabt in seiner Bäckerlehre, die er machte, hätte immer mit dem polnischen Kollegen da nur zusammengehängt, und er hatte sonst gar keinen Zugang zu irgendetwas. Das heißt, er war jemand, heute würden wir sagen, aus der Zeit gefallen, aber natürlich war er ein junger Mann, der tatsächlich, natürlich seine Beschränkungen hatte in seiner Erziehung, in seinem ländlichen Umfeld, in dem er gewesen ist. Und er hatte dann eben, erzählte auch von seinem Herzfehler, den er hat. Der Herzfehler, der ihn dazu gebracht hat, nicht gleich in die Hitlerjugend zu müssen. Das heißt, er ist schon ungewöhnliche Wege gegangen. Und dieser Herzfehler, den er dann hatte, jetzt ist er zum Glück ja damit auch 93 geworden, der hat dazu geführt, dass er dann auch, dass er dann auch nicht gleich eingezogen würde zur Front, sondern dass er eben in das KZ als Bewacher kam. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung und verstanden. Tja, das sind die Wege.
In der Videokonferenz, die ihr gestern veranstaltet habt, die auch noch nachhörbar ist, da wurde gegen Ende noch mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, über die Empathielosigkeit solcher Täter, über nicht nur im Moment ihrer Taten gar nicht menschlich denken und handeln zu können, sondern auch für den Rest ihres Lebens. Vielleicht könnt ihr das noch so ein bisschen rekapitulieren.
Ja, ja, einer der Richter hat ja gesagt, er sei ohne, nein, nicht der Richter, einer der Anwälte hatte festgestellt, vielleicht auch der Staatsanwalt, ich weiß es jetzt nicht mehr, er sei ja ohne Erinnerung und ohne Anteilnahme. Also das ist etwas, wie er sich zeigt. Man weiß natürlich nicht, ob dieses ein empfohlenes Verhalten durch den Anwalt ist. Ne? Das kann man ja immer nicht sehen. Wir kennen Herrn D. ja nun nicht persönlich. Aber dieses einmal nur zu sagen, es tut mir leid, es ist mir, ich habe so viel Mitgefühl mit den Überleben. Er hat einmal, übrigens, er hat einmal in einer der Sitzungen gesagt, die hätten ihm leid getan. Und dann wurde er gefragt, ja, warum er dann nicht von seinem Wachturm heruntergestiegen sei und geholfen hätte. Dann war natürlich die Antwort, das konnte ich ja nicht. Ich musste ja da oben stehen und aufpassen. Also man muss ja auch dann gerecht sein. Er hat einmal so gesagt, aber wenn er jetzt vielleicht seine sogenannten letzten Worte dafür ausnutzen würde und mal sagen würde, wie leid ihm das tut und dass er sich entschuldigt und dass er zeigt, dass es Folgen hat, das wäre natürlich für die Überlebenden, die da gesprochen haben und auch die anderen, die zugehört haben, sagen wir mal wie Esther Bejarano oder Eva Fahedi, die das übrigens genau in Ungarn mitverfolgt, mit der wir im regen Kontakt stehen, das wäre eine winzig kleine Geste, die er machen könnte. Und sagen wir mal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, dass er irgendetwas in dieser Richtung Interpretierbares sagt. Bisher war es ja immer nur Schuldabwehr. Das war durchzogen von Schuldabwehr. Und da war
aber nichts. Woher kommt denn der Glaube, dass eine solche Äußerung etwas anderes wäre als Schuldabwehr und nicht nur ein taktisches Eingeständnis?
Naja, da gibt es ja schon noch ein bisschen Abstufungen, was jemand sagen könnte. Also ich glaube auch nicht, dass er jetzt sich durchringen würde, dass plötzlich alle Zeugen des Prozesses zu sich einzuladen und sie in einem Gastmahl sich wortreich zu entschuldigen und das wirklich auch jenseits der Worte so ein bisschen anzugehen, das wäre zum Beispiel eine Geste, die halbwegs sinnvoll wäre. Und an sowas erwartet man aber natürlich nicht von einem ehemaligen
Er könnte einen Brief schreiben.
Also ich sehe auch nicht, dass er an seinem Schlusswort irgendwas ja noch gerade rücken kann. Er hat ja sich oft genug geäußert im Prozess, er hatte genug Zeit, auch den Prozess zu verfolgen und mit seinem Anwalt zu debattieren, wie kann man jetzt darauf reagieren, kann man nochmal eine Erklärung nachschieben? Nö, das hat er ja bisher nicht gemacht. Also ja. Ich glaube, diese Täter sind unfähig, die sind so, haben ja solche Gewalterfahrungen gemacht als Gewalttäter, als Beobachter von der Gewalt, die ihre Organisation ausgeübt hat. Also vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs, der mir wichtig ist. Bruno D. ist ja angeklagt, weil er in Stutthof Wachmann war und während des Verfahrens ist durch einen Zeugen nochmal der Komplex Neustadt-Holstein groß rausgekommen, dass Bruno D. nicht nur in Stutthof Wachmann war, sondern an dem Massaker an über 257 Häftlingen, die zu schwach waren, die nicht mehr laufen konnten, am 3. Mai, am Morgen des 3. Mai am Strand von Neustadt, als einer von 10, vielleicht 20 SS-Wachmännern vor Ort war und im Prozess sagte, er hat gar keine Schüsse gehört. 257 Häftlinge mindestens sind dort erschossen worden und er hat keine Schüsse gehört. Also das kann niemand glauben. Und ich glaube, das sind ja solche Beispiele. Also da müsste er, wenn er wirklich Mitleid empfinden würde, dann müsste er ja auch solche Sachen angehen, die er nicht zugestehen will, dass er dort etwas gesehen hat, auch wenn er nicht geschossen hat, muss er etwas gesehen haben. Er war direkt dabei und ja. Deswegen würde ich so ein Schlusswort von ihm das würde ich ihm nicht abnehmen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das macht diese Gewalt aus Menschen, also dass die Zeit ihres Lebens ihre Täterschaft irgendwie irgendwie rationalisieren und dann nicht plötzlich Antisemitismus, Rassismus plötzlich irgendwie daraus lernen, dass das falsch war, sondern nur, naja, man darf sich nicht so verhalten, man muss auch Mitleid haben mit Opfern, aber das macht die Damen die Situation ja überhaupt nicht, fängt die gar nicht ein, so ein heutiges ziviles Verhalten.
Verdrängt und schließt sich ab. Ja. Er verdrängt und schließt sich ab und will nirgendwo gewesen sein und hat auch nichts Unrechtes gemacht. Er war ja nur einfach, er hat Befehle befolgt. Das ist so grauselig. Jetzt muss man vielleicht noch sagen, haben wir gestern nicht drüber gesprochen, die Gutachter oder der Gutachter hat sehr deutlich gemacht, der da gesprochen ist, dass Bruno D. sehr wohl einen Ausweg hätte suchen können. Niemand von den SS-Leuten, und er war ja in dem Übergang, der zunächst mal Soldat wurde und dann durch so eine Umgruppierung dann zur SS zählte, ne, das muss man auch der Gerechtigkeit sagen, er war zunächst einmal Soldat und wurde dann so umgruppiert zur SS. Jeder, der dann sagte, ich kann das nicht, ich ertrage es nicht, ich schaffe das nicht, dort den Dienst zu tun, konnte sich woanders hin bewerben. Und es ist kein einziger Fall, und das muss man auch klar sagen, kein einziger Fall bekannt, wo ein jemand, der sich wegbeworben hat, es hat solche Fälle sogar nachweislich gegeben, dass die einen Nachteil davon hatten oder gleich vor das Kriegsgericht gestellt wurden. Das ist der Hintergrund, auch für uns. So, er hätte die Gelegenheit zum Weglaufen gehabt, wenn man das so übertragen will. Er hätte sich entziehen können. Und das finde ich eine Sache, die noch gar nicht immer so genug in den Medien auch verhandelt wurde. Es war nicht so aussichtslos für ihn, wie er das jetzt darstellt.
Ja. Da gestern in der Videokonferenz gab es ja, ich habe den Namen jetzt nicht präsent, einen Soziologen, der davon gesprochen hat. Ja?
Gerd Pohl.
Mhm. Ja, der davon gesprochen hat, dass es Forschungen gibt, die Forschung zu Empathie der Täter.
Ja.
Und dass das Ergebnis einfach ist, diese Leute werden das nicht los, wollen das auch nicht loswerden. Das hatten wir vorhin, glaube ich, schon mal im Beilauf.
Ja.
Sie sind mit der Tat und eben für den Rest ihres Lebens dem unterworfen, das nicht wahrhaben zu wollen.
Ja, dazu gibt es ja eine ganze Reihe von Studien. Mhm. Verdrängen, vergessen, beschweigen. Ne? Mhm. Das ist ja ein breites Forschungsfeld, das Beschweigen, das nicht nur bei den Tätern, sondern auch bei den Mitläufern, bei allem, die was gesehen haben. Das ist ja, kommt ja so in dieser Ausbruch dieser Äußerung von Esther, das ist alles eine Farce, er hat alles gesehen, er hat alles gewusst.
Mhm.
Ne, das ist etwas, was einem auch richtig wehtut, muss ich sagen. Wenn dann der Eindruck entsteht, dass diese Mächtigen die Mächtigen und die Ohnmächtigen in diesem politischen System bis heute eben nichts davon wissen wollen und sich irgendwie herausreden, dass es ja keinen Ausweg gegeben hat. Sie seien doch auch nur Getriebene gewesen. Das ist, und so ging es, ich meine, ihr seid ja alle viel jünger als ich. Ich kann nur sagen, ich bin damit aufgewachsen mit diesen Geschichten, die unter anderem dann so weit gingen, dass man die Gedichte von Heine als Dichter unbekannt betitulierte. Und dass natürlich alle irgendwie, wenn auch traurige, aber Helden waren, die da noch da waren. Also das ist dieses, was uns Nachkriegsgeborenen auch den Atem nimmt, wirklich, ne? Also so ist diese ganze Zeit gewesen. Ganz furchtbar.
Also ich meine, die Frage war jetzt ein bisschen so, als wenn das zwangsläufig so ist, aber natürlich, wenn ein entsprechender gesellschaftlicher Druck da wäre, wenn diese deutsche Gesellschaft eine andere wäre, dann wären natürlich auch die Täter und Täterinnen viel mehr unter Druck, sich zu rechtfertigen, und dann gibt es natürlich auch gesellschaftliche Mechanismen, oder gäbe es sie in einer möglicherweise befreiten Gesellschaft und nicht in einer postfaschistischen Gesellschaft, wo auch die Individuen irgendwie damit anders umgehen könnten. Aber ich meine, solange nicht der Antisemitismus der Nazis war ja nicht effektiv geächtet nach 1945. Nee. Und wenn man weiß, dass in unmittelbaren Prozessen nach 1945 dann meistens durch Briten oder Amerikaner da sind noch viel weitergehende Täteraussagen, da sind Belastungen anderer Täter rausgekommen, und jetzt in diesem Verfahren, würde man sich ja freuen, das ist vielleicht auch nochmal eine Sache, die so ein Verfahren bringen könnte, dass Herr D. etwas über seine Mittäter sagen würde oder sagen würde, wer war denn das in Neustadt als Offizier, der ihm den Befehl gegeben hat, aber daran kann er sich ja nicht erinnern. Nein. Und nimmt dieses Geheimnis, dass niemand für dieses Massaker in Neustadt bisher bestraft worden ist, noch nie jemand vor Gericht gestellt worden ist, dieses nimmt er mit ins Grab. Das ist für uns unbefriedigend. Das wäre natürlich auch was anderes, wenn man das viel früher angefangen hätte, ihn unter Druck zu setzen und mit dem entsprechenden Wissen zu konfrontieren. Die Staatsanwaltschaft hat diesen Komplex Neustadt gar nicht im Auge gehabt, weil die sich auf Stutthof beschränkt haben und offenbar gar nicht wussten, was dort am Strand am 3. Mai 1945 passiert ist, obwohl Hamburg und Neustadt nun nicht so weit voneinander sind. Und die haben nicht mal richtig gewusst, dass es ein eingestelltes Verfahren gab. Also das ist während dieses Stutthof-Prozesses erst rausgekommen, dass man da hätte einen großen Aktenbestand noch untersuchen können, was Bruno D. sonst noch alles gemacht hat.
Aber ihr habt ja vorhin gehört, bis 1950 hat es noch NS-Prozesse gegeben. Und da ist noch einiges. Und dann, was begann dann? Ihr erinnert euch oder wisst es vielleicht aus den Geschichtsbüchern, dann begann der Kalte Krieg. Ja, und alles war dann wieder anders. Und Antifaschismus war nicht mehr Staatsräson. Ja, und jetzt sind Antifa ja auch irgendwie nicht das. Dazu will ich jetzt nicht kommen.
Nee, das wäre eine weitere Stunde.
Ja.
Und die Stunde ist sehr schnell vorbeigegangen. Ich hatte tatsächlich noch den Komplex gehabt. Diese Täterschaft setzt sich ja fort. Es gibt heute wieder jede Menge 17-Jährige, die als Glatze Schläger-Nazis rumlaufen und sich entsprechenden Zusammenhängen organisieren. Plus diese Leute, die da im Internet sich angefangen haben zu organisieren. Leider kommen wir dazu jetzt nicht mehr. Wir haben 50 Sekunden, um uns voneinander zu verabschieden. Ich möchte mich bedanken bei Helga Obens und Thomas Kapernick. Wir haben über den Stutthof-Prozess gesprochen.
Ja, ciao. Tschüss.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
Euch.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Wir schauen mal, dass vielleicht im Zusammenhang mit der Urteilsverkündung, die nächste Woche oder übernächste Woche stattfindet, nochmal aufzugreifen. Damit endet das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen.